Glückwunsch an uns alle. Unser Podcast geht in den zweistelligen Episodenbereich. Und damit herzlich willkommen zur 10. Folge von Borgert spricht. Heute mit Kirstin Hesse. Die Kirstin ist richtig klasse. Sie ist Schauspielerin, Sprecherin und Sängerin und eine wundervolle Podcast-Gesprächspartnerin. Aber überzeugt euch gern selbst. Jetzt 10. Folge Borgert spricht mit Kirstin Hesse. Deine Premiere ist gut gelaufen jetzt letzte Woche.
Die ist super gelaufen. Wir waren so ein bisschen, ne, man weiß ja überhaupt nicht, was einen da erwartet jetzt nach diesem ganzen Corona-Krams. Ne? Ich meine, ich habe zwar trotzdem, haben wir fast durchgespielt. Wir hatten jetzt 3 Monate, haben wir im E-Werke gespielt. Ah. Sind da ausgelagert worden, weil wir da einfach massig Platz hatten. Und das war eine super Zusammenarbeit mit dem E-Werk. Aber man hat halt gemerkt, das waren Ferien. Und die Leute sind auch immer noch schissig wegen Corona. Und ja, der Standort ist auch, ne, die Leute müssen erstmal auf die andere Reihenseite, ne, ist auch viel älteres Publikum, das ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln natürlich auch alles so ein bisschen schwierig und haben wir gedacht, funktioniert das überhaupt, wenn wir jetzt wieder in unser kleines, muckeliges Theaterwohnzimmer zurückkehren?
Am Ring, ne? Scala, oder?
Genau, im Scala. Mhm. Und da ist es ja schon sehr klein und kuschelig und lebt eigentlich auch davon, dass die Leute eng beieinander sind und schunkeln und miteinander singen und so. Und da mussten wir jetzt das Konzept schon auch ein bisschen umstellen. Wir haben wesentlich weniger Stühle drin, alles ein bisschen luftiger.
Und auch weniger Leute dann dementsprechend, ja?
Weniger also. Leute im Publikum und auch weniger Leute auf der Bühne. Wir sind ja sonst eher so Musical-mäßig mit viel Tanz und sechsstimmigen
Gesang. Gibt es dann Reise nach Jerusalem für alle Zuschauer und wer einen Platz kriegt, muss da bleiben?
Genau. Nee, also eigentlich haben wir Platz für 260 Leute. Wir haben bestuhlt für 180, glaube ich, und 150 lassen wir rein, dass die Leute auch die Möglichkeit haben, sich so ein bisschen
in Gruppen zu setzen, wie
genau,
sie angereist sind.
Genau, oder wenn sie halt alleine kommen, sich auch separat hinzusetzen.
Und wie war das dann im E-Werk, wenn du dann plötzlich vor so einer riesengroßen Halle, die so... Das waren ja dann nicht mehr Leute da, es waren ja dann wahrscheinlich dieselbe Anzahl, nur halt komplett wild verteilt. Ne?
Genau, das war also bei der Premiere, als dann die ersten Leute drin waren, war es total komisch, weil es so weit weg war. Sonst ist es ja wirklich im Scala so, dass wir fast mit den Leuten irgendwie zusammen da
mitspielen
sitzen.
Mitspielen fast.
Genau, mitspielen und das war total weit weg, aber dadurch, dass die Akustik da auch so super ist, die haben auch einfach eine super Anlage da, das ganz schnell vergessen.
Macht ihr sowohl im Scala als auch im E-Werk, habt ihr dann über Mikro auch gemacht, oder was?
Ah, ja. Genau. Und das war super. Also da hat man sich ganz schnell dran gewöhnt. Und die Leute haben trotzdem eine super Stimmung verbreitet, auch wenn die weit auseinander saßen und halt eben nicht mitsingen durften. Die durften dann mitklatschen.
Stimmt, die dürfen nicht mit, weil die müssen ja Mundschutz tragen und so. Und es ist wirklich verboten zu singen. Ne?
Genau, also die dürfen am Platz, die dürfen den Mundschutz ausziehen, aber... Ja, mitsingen ist halt nicht oder schunkeln geht dann halt auch nicht, ne? Aber die haben trotzdem einen Weg gefunden, da Party zu machen.
Ein Freund von mir, der spielt viel in kölschen Bands und die hatten dann so ein Mitsingen-Konzert tatsächlich irgendwie geplant. Das musste dann natürlich coronamäßig verschoben werden. Dann wurde es aufgeteilt auf 2 Abende, damit jeder vom Publikum irgendwie, jeder Zuschauer, der Tickets hatte, kommen durfte. Aber es war halt Mitsingen verboten. Ein Mitsingen-Konzert.
Das ist halt doof,
ist natürlich,
ne?
Sehr, sehr schade.
Ja. Ich singe auch gerade ein Lied jetzt in dem aktuellen Stück, wo der Text ist dann irgendwie so, stimmt mit ein. Und während ich das so sang und das Publikum da saß, dachte ich, nein, stimmt nicht mit ein. Haltet die Klappe und lasst mich alleine singen. Also ja, man muss sich so ein bisschen dran gewöhnen, ne?
Erzähl doch mal, was sind das für Stücke, die ihr da spielt im Theater, im Scala-Theater?
Also es heißt ja das Kölsche Lustspielhaus.
Die Poster sind ja immer sehr anzüglich, ne? Immer so.
Ja, auch die Stücke sind, aber halt auf eine witzige und trotzdem charmante Art. Es ist immer ein bisschen unter der Gürtellinie. Es ist immer sehr kölsch. Also es ist einfach für Leute, die lachen wollen und die sich so ein bisschen mit der kölschen Sprache auch verbunden fühlen.
Ist es wirklich auch komplett durchgängig auf Kölsch?
Ja, wobei wir es so machen, dass auch Leute von außerhalb
so ein bisschen rein
folgen können.
Ich muss sagen,
komm
meine
gerne
Mutter
vorbei.
Oder meine Eltern waren früher schon häufiger mal da, aber ich noch nie. Ich muss unbedingt mal vorbeikommen.
Ja, also es sind auch viele Leute, die von auswärts kommen, die trotzdem der doch sehr komplexen Handlung folgen können.
Für die gibt es dann so wie in der Oper, bei so bulgarischen Opern, so Untertitel.
Genau. Nee, wir achten auch darauf, dass wenn wirklich was ist, was man verstehen muss, dass wir es dann vielleicht auf Hochdeutsch nochmal wiederholen oder den Satz dann vielleicht auch auf Hochdeutsch einfach sprechen oder so.
Die Höhner sind doch, glaube ich, mal im Fernsehgarten oder so aufgetreten und es wurde tatsächlich im ARD-Untertitel eingeblendet, damit die verstehen könnten, was jetzt gesungen wird.
Ja, es ist auch eine Fremdsprache, die ich gelernt habe so in den letzten Jahren, also tatsächlich.
Wo kommst du denn her?
Ich komme aus Lünen, das ist bei Dortmund, Kreis Unna. Jetzt auch nicht so ein Riesenkulturschock nach Köln zu ziehen, aber es ist schon was anderes tatsächlich. Und ich musste das richtig lernen oder lerne auch immer noch, weil es auch eine ganz eigene Grammatik hat, ne, dieses Kölsch.
Ja, eine falsche. Ne?
Falsche, ja, völlig so eine, verkehrt rum
ja,
alles.
Ja, ne? So, wie du gerade willst. Ja. Wann hast du denn da angefangen, im Scala Theater die Kölschen Stücke so mitzuspielen?
Also ich bin jetzt seit 2017 wieder dabei. Ich hatte aber damals, also das war ja vorher das Theater vom Walli Backmeier. Und das war damals 2001, glaube ich, war das mein erstes Engagement bei ihm. Und da waren die aber noch nicht im Scala, sondern da waren die mal für ein Jahr im Gloria ausgelagert. Und da habe ich mitgespielt und das war mein erstes Stück, was ich so professionell gespielt habe. Und habe dann, ich glaube, ja, 17 Jahre ungefähr,
haben die auch
alle möglichen andere Dinge gemacht. Ja, schon. Also wechselt natürlich auch immer mal wieder. Ne? Aber es gibt Leute, die auch wirklich schon seit Jahren dabei sind und ja.
Und die Stücke, sind das schon alte Stücke, die dann irgendwie verkölscht werden oder ist das immer für das Scala Theater geschrieben?
Es ist eigentlich immer ein neues Stück und jetzt, was wir jetzt gerade aktuell spielen, das ist jetzt tatsächlich mal eine Ausnahme, weil wir halt wegen Corona so ein bisschen umstrukturieren mussten. Wir sind sonst mit 8 Leuten auf der Bühne immer gewesen, mit Tänzern auch und wie gesagt, mehrstimmigen Gesang, das dürfen wir jetzt halt im Moment nicht, weil die Bühne halt auch so klein, man muss ja auch immer noch diese 6 Meter Abstand nach vorne beim Singen auch auf der Bühne.
Ja, das wissen viele nicht. Nicht nur, dass es im Publikum so ist, sondern auch die Schauspieler müssen tatsächlich, die Stücke müssen auch Corona-gerecht eingeprobt werden.
Genau,
ne?
Genau. Und das ist jetzt ein Stück, das gibt es, das basiert auf diesem Film Boeing Boeing. Wir haben das, oder unser Regisseur, ne, Ralf Borgartz, hat das eingekölscht.
Ralf Borgartz?
Borgartz.
Ach, komm, Mensch.
Ja, guck mal, da muss ich mich gar nicht
Grunde vorbeizukommen.
Genau. Ich habe auch gesehen, die Fabienne Hesse war ja auch letztens da.
Ja, da müssen wir gleich mal das Missverständnis aus der Welt schaffen für alle, die da nicht Bescheid
wissen. Ja, da ist eine große Welt voller Missverständnisse.
Das ist heute der Aufklärungspodcast.
Ja, absolut. Fragt mich. Genau, der hat es so ein bisschen eingekölscht, natürlich auf Scala-Art umgeschrieben. Der hat das vor Jahren, hat er das schon mal in Mönchengladbach auf Hochdeutsch inszeniert, so. Wobei synchronisiert stimmt auch so ein bisschen, weil da Dialekte auch eine große Rolle spielen. Und so ist es jetzt auch bei uns wieder. Also ich spiele eine Amerikanerin, die aber auch Kölsch lernt und dann gibt es eine dabei, die spricht Sächsisch und dann gibt es einen, der eigentlich Kölsch spricht, aber sich als Franzose verkauft und so, ne?
Also, wie heißt das Stück?
Drei Promme für Pitta.
Ja, jetzt erzähl doch mal kurz. Kirstin Hesse, da denkt man ja, und ich muss sagen, ich bin auch reingefallen in die Falltüre, habe ich gedacht, ja, dann die Schwester ist das dann wahrscheinlich einfach, oder nicht?
Genau, das ist immer die erste Frage. Ne? Die erste Frage ist immer, bist du mit Hermann Hesse verwandt? Und dann heißt es immer, aber dann bist du wahrscheinlich mit der Fabienne verwandt.
Zweite Ikone der Literatur.
Genau, die zweite. Ja, nee, es ist nicht so. Wir kannten uns, kennen uns jetzt natürlich schon ein paar Jahre einfach durch die Synchronarbeiten, aber wir haben nichts miteinander zu tun oder haben bisher noch nichts gefunden, was uns verwandtschaftlich irgendwie verbindet. Aber ich habe auch schon zum Beispiel Abrechnungen für sie versehentlich mal bekommen.
Das hat sie mir auch erzählt, dass das gar nicht so lustig immer ist, sondern tatsächlich auch, dass manchmal dann falsch zugeordnet wird, wer wirklich welche Rolle gesprochen hat. Ne?
Ja, genau. Wir treten demnächst vielleicht als Hesse-Twins auf. Wir haben so gedacht, so eine Art Kessler-Zwillinge könnte man nochmal wieder.
Boah, wenn ihr dann immer alles zweistimmig synchronisiert, das wäre doch geil. Immer so in irgendwie eine Terz dazwischen oder so. Schön.
Ja, ist also wir singen ja auch beide, also das wäre ideal. Ne? Ich überlege dann, ich arbeite dran.
Wie bist du denn zum Synchron dann auch gekommen, wenn du jetzt, du spielst so lange schon Theater, hast du gerade gesagt?
Ja, also ich bin eigentlich über die Musik zu dem Ganzen gekommen. Ich habe während der Schulzeit schon angefangen mit Gesangsunterricht und habe da auch viel Auftritte schon so als Kind gehabt und Wettbewerbe gesungen und dann wusste ich eigentlich immer, ich werde Sängerin. Und dann, wie das dann so ist nach dem Abitur, ist das natürlich nicht so einfach, mal eben berühmte Sängerin zu werden.
Lag das auch in der Familie? Also hat die Familie auch irgendwie was mit Kunst am Hut oder mit Singen oder so
bei
dir?
Gar nichts. Nee, meine Eltern waren beide bei der Sparkasse und haben da eigentlich, also die mögen das alles total gerne, aber haben selber damit überhaupt nichts zu tun. Und dann habe ich damals während der Schulzeit, ich hatte schon so ein paar so CD-Projekte, auch mit dem Kollegen Christian Wunderlich zusammen, kennst du wahrscheinlich auch, ne? Spricht auch viel in so Serien, in denen wir beide auch sprechen.
Dann kenne ich ihn nur, auch nur vom Namen her. Ein weiterer Grund, ihn hier auch mal auf die Couch setzen zu lassen.
Wieder jemand vermittelt. wir hatten damals auch so ein CD-Projekt zusammen und dann ging das auch so ein bisschen in die Charts und dann dachte ich, ja, dann ist das so mein Weg.
Wie kam das denn zustande? Das hast du jetzt einfach so salopp dahergesagt, aber wie kommt man denn einfach so als Teenager ein CD-Projekt, was in die Charts kommt?
Der Christian hat damals in der Soap mitgespielt bei Verbotene Liebe und hat sich dann so als Sänger, wie das damals so war, ne, so Mädchenschwärme.
Wurde so als Produkt quasi ein bisschen hochgezogen.
Genau, und der wollte halt auch gerne Musik machen und hat auch gut gesungen und hat dann irgendwann wollte der ein Duett machen mit jemandem. Und durch so verschiedenste Wege, ich hatte vorher schon Sachen beim Fernsehen gemacht, ist mein Demoband bei seinem Produzenten gelandet. Das war noch eine Kassette, eine selbst aufgenommene.
Ach, geil.
Und dann haben die sich das angehört und haben sich gedacht, ach, warum denn nicht mit der? So.
Wie alt warst du da?
17. Mhm. Und dann bin ich mit meiner Mama nach Köln gefahren, ins Tonstudio. Und dann war da direkt irgendwie von der Plattenfirma, waren alle da und haben gesagt, wir hören uns das jetzt mal an. Und dann haben wir das Probe aufgenommen und haben gesagt, super, das wird die nächste Single.
Geil.
Und dann kam das so mit Videodreh und allem drum und dran. Und dann haben sich halt noch so ein paar andere Projekte ergeben. Ne, das war dann irgendwie ganz lustig, weil ich vorher einfach nur zur Schule gegangen bin.
Ja, wie hast du das denn dann empfunden? Hast du direkt Sternchen in die Augen bekommen und gedacht, alles klar, jetzt geht's los. Ich brauche nie mehr Physik und Biologie lernen.
Nee, Scheiß ganz so war es nicht. Ich habe das, ich glaube dadurch, dass ich aus so einem bodenständigen Haushalt komme, habe ich das relativ realistisch gesehen und habe gedacht, ich lasse das jetzt einfach mal auf mich zukommen. Das war schräg, weil so.
Lieber erstmal bei meinem Papa irgendwie die Riester-Rente klar machen.
So ungefähr, genau. Nee, ich habe, wir haben auch ein Video dann damals bei Viva noch gehabt und von einem Tag auf den anderen kannte mich dann auch die ganze Nachbarschaft und die ganze Stadt und so. Und dann haben die Kinder da so mit Blümchen unseren Hauseingang geschmückt. Ach, und so. Ne? Also das war dann irgendwie, dachte ich so, krass, jetzt kennen mich hier irgendwie alle. Ne? Und dann bin ich auch teilweise von der Schule dann mit einer Limousine irgendwie abgeholt worden, weil wir zu irgendwelchen Bravo TV oder irgendwelchen Auftritten mussten.
War
und
dir
so.
Das unangenehm oder hast du gesagt, geil? Jetzt stöckel ich mal in die Limousine rein.
Das war irgendwie so normal. Also das war so, keine Ahnung, das war dann so mein Leben. Ne? Also weiß ich nicht, da kam dann immer so ein Anzug, so ein Chauffeur, der mich nach dem Sportunterricht
so
eingeladen
hat. Ja, genau. Christine Hesse, bitte.
Genau, ihre Limousine wartet
schon. Steht an der Turnhalle.
Genau. Und dann, also da waren wir halt total viel unterwegs. Das war echt spannend. Und dann habe ich gedacht, ich muss aber jetzt auch irgendwas Vernünftiges lernen. Habe ich so für mich gedacht und wollte auch immer gerne Musical machen. Das war so meine große Leidenschaft eigentlich und dachte immer, ich gehe dann an eine Musicalschule. Wobei ich dann immer dachte, vielleicht muss ich aber auch wirklich was total Handfestes machen. Irgendwie eine Ausbildung oder doch ein Studium anfangen.
Wo man immer noch immer drauf zurückfallen kann.
Ja, genau. Doch eine Banklehre oder irgendwas. Und meine Eltern haben dann aber immer gesagt, nee, komm, das ist deine Leidenschaft und wir haben sowas Bodenständiges gemacht und versuch das doch einfach und wenn es dann daneben geht,
ach,
dann
toll.
Kannst du immer noch was anderes
verkehrte
machen.
Welt, aber klasse.
Genau, genau. Eigentlich so umgekehrt von dem, was man sonst so von Eltern hört. Die haben mich da immer total unterstützt und auch immer durch die Gegend gefahren und so. Und da bin ich sehr dankbar dafür, dass sie das gesagt haben und mir so diesen kleinen Tritt in den Hintern gegeben haben. Und dann hat das mit der Musicalschule aber nicht geklappt, weil die halt wollten, dass ich dann meine Musikprojekte erstmal auf Eis lege. Ne? Wenn man an so eine Schule geht, die wollen dann ja erstmal die Schüler nur für sich haben und die von Grund auf aufbauen und so. Und habe ich gedacht, nee, da habe ich mir jetzt schon so viel irgendwie geschaffen. Das finde ich jetzt auch irgendwie ein bisschen schade.
Ja, ist ja verständlich. Also nicht, dass du standst da nicht drüber und hast gesagt, ich lerne doch jetzt nicht, wie man atmet, sondern du hast einfach gedacht, Kompromiss wäre cool, aber
genau,
das ist blöd.
Genau, ich wollte schon richtig lernen auch und habe dann auch so ein bisschen in die Schauspielerei reingeschnuppert und habe gedacht, gut, dann ich mache eine Schauspielausbildung und habe dann ein Praktikum beim Fernsehen gemacht, im Pressebüro und habe dadurch dann meine damalige erste Agentin kennengelernt und die hat mich dann einer Schauspiellehrerin wiederum vermittelt und bei der habe ich dann wirklich so ganz privat eine Schauspielausbildung gemacht. Die hat mir dann am Ende quasi auch so ein Gutachten geschrieben und damit bin ich dann zur ZAV oder damals war es noch die ZBF gestiefelt und habe dann da meine Schauspielprüfung gemacht und auch meine Musicalprüfung gemacht. Und dann war ich fertig und dachte so, jetzt kann's losgehen. Ne? Und dann.
Ach cool, die haben das dann halt so anerkannt. Ja. Normalerweise musst du ja durch die Schauspielschule gehen, um dann da deine Prüfung vor dieser ZRV machen zu können. Aber das haben die dann so anerkannt, weil die dann deine Schauspiellehrerin auch nicht irgendwer war. War jetzt nicht die Nachbarin, die zufällig mal...
Nee, das war schon eine, also Christina Walter heißt sie, ist mittlerweile auch schon, ich weiß gar nicht, schon eine etwas ältere Dame mittlerweile aus Wien. Die hatte auch bei Strasberg damals gelernt und so, also schon renommiert. Und die hat mir dann ein total nettes Gutachten geschrieben. Und dann haben die gesagt, ja gut, dann testen wir die halt einfach mal. Und offensichtlich war es in Ordnung, hat geklappt. Witzigerweise habe ich so tanzmäßig, immer nur so hobbymäßig eigentlich Jazz getanzt und so. Und dann haben die gesagt, ah ja, mit dem Tanz, das war ja ganz toll. Wir schreiben sie auch mal in die Kategorie Tänzerin ein. Da habe ich ganz viele Audition-Einladungen als Tänzerin bekommen.
Wie sah denn dann die Prüfung aus damals? Also ich kenne es ja auch nur von der Schauspielschule, wobei ich habe die Prüfung, die Endprüfung bei der ZAV ja damals gar nicht gemacht, weil ich ja früher von der Schauspielschule runtergegangen bin, vor der finalen Prüfung. Wie sieht das denn dann aus, wenn du zur ZAV kommst und sagst, ich möchte gerne eine Prüfung machen? Gucken Sie mal, wie schön ich singen kann, oder sagen die dir, ja, dann bitte lernen Sie jetzt diese Sache ein, oder?
Ja, genau. Ich weiß gerade nicht mehr, ich kann gerade nicht mehr so genau differenzieren, was jetzt für die Schauspielprüfung war und was für die Musicalprüfung war. Aber ich musste verschiedene Monologe vorbereiten aus verschiedenen Genres, was Modernes und was Klassisches. Und dann musste ich auch was vorsingen. Es musste irgendwie auch ein Song sein, der in eine Szene überleitet oder eine Szene, die in den Song überleitet. Dann musste ich...
Und zufällig hast du ein bisschen getanzt, dass du dich dann auch dabei tanzt.
Genau, das musste ich nämlich, genau, das war für die Musical-Prüfung, weil ich musste was singen und dazu auch was choreografieren. Und das war eigentlich überhaupt nicht mein Metier. Und habe dann gedacht, ja gut, dann nehme ich halt einfach ein Lied, was mir gut gefällt, und habe dann mir dazu eine Choreo ausgedacht.
Und die Prüfungsjury an dem Tag hat gedacht, oh, das war schön.
Oh, schön, ja. Und dann habe ich halt irgendwie ganz oft so Einladungen zu Tanzauditions bekommen. Und damals, ich weiß gar nicht, ob das heute immer noch so ist, da war das so, dass man die erste Runde hat man immer bezahlt bekommen, wenn man irgendwo zu einer Audition gefahren ist. Also die Fahrtkosten oder auch irgendwie ein Anteil von Übernachtungskosten. Und dann bin ich wirklich nach Berlin, Hamburg, Wien, überall hin und habe da vorgetanzt. Und das kam mir eigentlich immer ein bisschen bescheuert vor. Aber ich habe dadurch total viel gelernt. Ne?
Ja, und auch so, alleine so vom
Stress abgebaut.
Ja, du hast wahrscheinlich in dem Moment gelernt, mit dem Stress umzugehen, den man da vielleicht hat bei so einer Audition, bei so einem Casting.
Und mich da so ein bisschen durchgebissen einfach. Also das war eine super Zeit, und manchmal hat es dann geklappt und manchmal halt nicht. Ne? Und
wie alt warst du denn, als du die Prüfung bei der ZAV gemacht hast? Und hast du da dann schon in Köln gewohnt oder hast du da noch zu Hause gewohnt, und da wurdest du auch immer noch mit der Limo durch die Gegend gefahren?
Nee, mittlerweile habe ich keinen Chauffeur mehr, leider. Deswegen bin ich auch mit dem Fahrrad gerade gekommen.
Klatschnass,
ne?
Hier angekommen.
Klatschnass. Strumpfhose ist immer noch ein bisschen nass. Ja, nee, ich bin ich habe 2000 Abi gemacht. Jetzt kann jeder mal rechnen, wie alt ich bin. also 2000 bin ich nach Köln gezogen, einfach aus dem Grund, weil mich alle Wege immer irgendwie nach Köln geführt haben. Immer wenn irgendwas war mit, ja, so Castings, die ich gemacht habe, oder irgendwelche Jobs, meine Plattenfirma war damals in Köln. Und irgendwie immer, wenn es so Wendepunkte gab, hat es mich nach Köln verschlagen. Und dann dachte ich, vielleicht ist das einfach die richtige Stadt für mich, um da hinzugehen. Und ja, seitdem lebe ich da. Und 2003 habe ich die Prüfung gemacht. Und seitdem bin ich auf dem Markt und habe alles Mögliche seitdem gemacht, was irgendwie mit Sprechen, Spielen, Singen zu tun hat.
Und wie hat das denn, wenn ich nochmal ganz kurz darauf zurückgehen kann, weil mich das so interessiert, wie ist das denn dann leider, oder ist es überhaupt leider zu Ende gegangen, oder warst du dann glücklich, dass es zu Ende gegangen ist, diese Musikkarriere, diese kleine, die du da angefangen hast?
Also ich empfinde das nicht so, dass es leider zu Ende gegangen ist. Also ich habe danach auch wirklich noch verschiedene Projekte gemacht. Es gab auch ein Dance-Projekt, das war auch noch mal kurz in den Charts. Und dann habe ich auch für viele Künstler damals so Studiogesang, Background-Gesang gemacht, war auch mit vielen dann irgendwie mal auf Tour und habe live irgendwie Background-Gesang gemacht oder so für Fernsehauftritte auch, für verschiedene Künstler. Und das war für mich einfach eine total gute Schule. Das war so ein bisschen Learning by Doing und habe dadurch auch so viele Kontakte geknüpft und bin dann immer wieder in Sachen reingerutscht, die mir genauso viel Spaß gemacht haben. Also ich bin seitdem auch ganz viel auf Tour mit irgendwelchen Musical-Shows, Galas, mit einer Michael-Jackson-Show, einer Filmmusik-Show, habe immer wieder zwischendurch Musicals gespielt, Theater gespielt und das sind alles Leidenschaften von mir, wo ich nicht sagen könnte, jetzt vermisse ich das andere.
Und
ne?
Das im Ensemble spielen ist auch super für dich und das macht dir auch Spaß, weil ich hätte jetzt erst gedacht, wenn du da so quasi so klein, mit so jungem Alter entdeckt worden bist quasi und da persönlich mit der Limo abgeholt worden bist und dann plötzlich jetzt aber dann doch wieder nur in Anführungsstrichen Teil von einem Ensemble bist, dass das vielleicht am Ego kratzen würde, aber spielt
überhaupt
ja gar
nicht
so, weil du machst das ja weit.
Ich bin tatsächlich wirklich auch so ein Team Mensch. Also ich habe ab und zu auch mal Konzerte, wo ich wirklich dann auch alleine da stehe. Ich hatte das letzte, ich bin ab und zu in Füssen, da so rund ums Festspielhaus, habe ich so ein bisschen Kontakte, dass wir da auch immer mal wieder kleine Konzerte oder größere Konzerte machen und dann stehe ich da auch manchmal alleine irgendwie mit einem Pianisten oder so. Das macht mir auch total Spaß, aber ich genieße das auch einfach immer mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten, weil man einfach dann auch während der Show Späßchen hat, ne?
Absolut. Und während der Proben. Also
ja, nee, also das vermisse ich eigentlich nicht. Ich finde das schön, auch mit anderen Kollegen dann irgendwie hinzufahren. Das hat ja auch immer ein bisschen so eine Klassenfahrt. So jeder so seine Chips und seine Süßigkeiten und seine Butterbrote auspackt und so. Und man abends irgendwie noch im Hotel irgendwie ein bisschen zusammensitzen kann und so.
Schön.
Ja. Und dann habe ich eine Zeit lang, also um jetzt nochmal auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen, wie ich eigentlich zum Sprechen gekommen bin.
Stimmt, vor einer Viertelstunde habe ich irgendwie sowas gefragt. Ja,
genau. ich habe viel gedreht, eine Zeit lang, nach der Ausbildung, für Serien, Filme, Kino auch. Das war noch bevor ich Kinder hatte. Da hatte ich einfach so viel Zeit auch, ständig durch die Gegend zu fahren. Und da musste ich mich auch mal nachsynchronisieren.
Ah, ja, okay.
Ne, wenn dann irgendwie der Ton nicht richtig drauf war oder irgendwie zu viele Geräusche bei so einem Außendreh zum Beispiel oder so, muss man sich ja schon mal nachsynchronisieren. Und da habe ich gedacht, ach, das ist ja witzig. Und habe dann irgendwie so mitgekriegt, dass man ja auch Filme auf Deutsch guckt, die eigentlich aus dem Ausland kommen. Da wurde mir das erstmal so bewusst, ne? dass die großen Blockbuster halt nicht auf Deutsch gedreht werden. Ne? Und,
Denzel Washington spricht ein ganz feines Hochdeutsch.
Ja, ganz also komisch. Erstaunlich. Und bin dann irgendwie auch durch Zufall da mal in so Hörspiele reingerutscht und habe dann so ein bisschen Blut geleckt und habe dann, ne, wie man das dann so macht, so Synchron-Workshops auch mal gemacht, um mich noch so ein bisschen weiterzubilden. So eine Sprechausbildung, dass ich vernünftig spreche, einigermaßen hatte ich ja während der Schauspielausbildung und habe gedacht, ich probiere das einfach mal aus und habe dann mein Demoband wirklich überall hingeschickt und habe mich überall rangeworfen.
Mit Kaltakquise, Eigenakquise,
genau.
Überall gesagt,
genau.
Hört mal rein.
Genau, so mit meiner selbst geklöppelten CD.
Aber mittlerweile Upgrade von Kassette auf CD.
Ja, genau. Also ich habe auch, ganz früher hatte ich noch so VHS-Kassetten, die ich immer dann zu Hause überspielt habe. Ne? So mit Foto draufgeklebt und so. Ja, und dann hat sich das so nach und nach ergeben. Und mittlerweile ist das echt ein Großteil eigentlich von meinem Job. Zu sprechen.
Tatsächlich, ja. Ich wollte gerade fragen, wie sich das verteilt.
Ja.
Und wie verteilt es sich vom Spaßfaktor her für dich? Oder sag ich mal ganz blöd, was macht dir am meisten Spaß?
Kann ich echt nicht sagen. Also es sind völlig unterschiedliche Jobs, aber beides so totale Leidenschaften. Weil ich glaube, also mich hat von Anfang schon von Kind auf an eigentlich immer so die Stimme fasziniert. Und mit meiner Stimme irgendwas zu machen und zu spielen, egal ob zu singen oder zu spielen, selber, schon als Sechsjährige so Hörspiele irgendwie aufgenommen und mit Geräuschen und finde das einfach faszinierend, was man mit der Stimme alles machen kann und was es für ein Instrument ist und deswegen, ja, könnte ich nicht sagen, was mir am meisten Spaß macht.
Wie war denn das damals dann, wenn du angefangen hast, erstmal dich selber zu synchronisieren und dann vielleicht Hörspiele zu machen und dann plötzlich jemand anders synchronisieren musstest, weil beim selber synchronisieren, da kannst du ja quasi dir einfach nachsprechen. Ne?
Genau.
So, wenn da gerade im Hintergrund, weiß ich, ein Krankenwagen vorbeigefahren ist, deswegen musst du es nachsynchronisieren. Beim Hörspiel bist du ja auch noch frei im Spielen, aber dann beim ersten Mal jemand anders Fremdsprache zu synchronisieren, war das für dich, erinnerst du dich, war das für dich irgendwie komisch oder?
Ich kann mich da nicht mehr so dran erinnern, ehrlich gesagt.
Ja, dann war es entweder komplett traumatisch.
Ich weiß
oder
nicht.
Es war total locker.
Vielleicht bin ich deswegen so ein bisschen neben so der Spur manchmal.
Drei Jahre im Lebenslauf fehlen.
Ja, irgendwie, manchmal ist die Frau Hesse so ein bisschen merkwürdig. Wir wissen nicht warum. Nee, also ich fand das spannend. Also das ist ja auch das Tolle, so bist du vielleicht auch so empfindest, dass man einfach die Chance hat, so viele verschiedene Rollen zu sprechen und zu spielen, dass es immer wieder was völlig anderes ist, ne? Und man auch immer wieder ganz anders klingt, weil man, wenn man dann so ein Gesicht oder so eine Comicfigur vor Augen hat, klingt man ja automatisch anders, ne? Das ist immer, wenn jemand sagt, ja, dann mach doch mal die Stimme von so und so. Mhm. Kann ich nicht ohne das Bild.
Ja, das verstehe ich, genau. Du hast in dem Moment nicht nur für die unterschiedliche Rolle, die du spielst oder die unterschiedlichen Charaktere, die du spielst, irgendwie eine andere Redensart, eine andere Sprechart, sondern ja auch manchmal je nachdem, was das für eine Produktion ist. Ne?
Ja.
Also ich vergleiche das immer so mit manchmal spreche ich den Cowboy, der halt einfach so richtig cool spricht und manchmal ist es was total Natürliches,
genau, wo
du wirklich einfach mit der normalen Sprechstimme so auch ein bisschen verschleifen kannst und einfach so ein bisschen reden kannst.
Genau.
Und das finde ich auch, ich finde es manchmal schön, total drauf zu hauen, ne? Und so, hey Baby, komm her, hier drüben. Genau, und manchmal einfach nur was.
Ja, man hat so ein breites Feld, ne? Also wirklich von so Games, wo man die ganze Zeit nur irgendwelche Befehle erteilt und rumschreit und so.
Stirbt.
Genau, 50 verschiedene Arten zu sterben.
Tod durch Flammenwerfer.
Genau, und jetzt mach mal, jetzt stirb mal mit viel Blut, jetzt stirb mal mit Blut im Hals, jetzt stirb mal mit einem Loch im Baum, genau, Blut aus der Nase. Also es gibt so unendlich viele Arten, Sterbegeräusche zu produzieren.
Und es sind ja dann auch immer 5 hintereinander, ne? Weil du willst ja auch im Spiel nicht immer dasselbe Geräusch haben, weil du musst 5-mal immer sterben nochmal, durch Flammenwerfer und das macht man ja meistens auch am Ende, ne?
Ja.
Erstmal die normalen Lines und dann, okay, jetzt machen wir dich noch heiser.
Genau. Muss ich mir mal einen Bonbon lutschen hinterher. Was ich auch immer super finde, ist so Verfolgungsjagden. Da hyperventiliere ich auch manchmal.
Ja,
so
wenn du selber so ein bisschen.
Ne?
Ja, absolut. Da wird mir manchmal auch schwarz vor Augen im Studio. Wenn man so ein bisschen mit will, oh mein Gott.
Ja.
Also okay, dann jetzt erstmal Pause bitte kurz. Sonst.
Als ich hochschwanger war, bin ich auch einmal umgefallen.
Oh.
Ja, da fühlte ich mich eigentlich recht gut und habe dann so eine Jogging-Verfolgungsjagd und auf einmal sagen die, Kirstin, lag ich unterm Pult, ging aber dann schnell wieder gut.
Hoffentlich war es wenigstens, hat es das Take wenigstens geschafft ins Spiel.
Ja, ich glaube schon.
Dann, bumm.
Ja, man schätzt sich dann und seinen Körper dann doch nochmal ein bisschen anders ein, wenn man da so einen dicken Bauch hat, ne?
Ja, gut.
Denkt man manchmal nicht dran.
Wir haben auch tatsächlich schon in dem einen oder anderen Projekt zusammengesprochen.
Ja.
Als erstes fällt mir da ein Fangbone, die bei mir, wo ich Fangbone gesprochen habe.
Ja.
Die Hauptrolle, was für mich irgendwie ein sehr monumentales Erlebnis war, weil ich halt die erste Hauptrolle in einer langen, waren glaube ich 24 Folgen oder so, in einer großen Netflix-Animationsserie sprechen durfte. Und dein Name tauchte auch immer wieder auf.
Ja.
Damals kannte ich noch die Sprecherkollegen und Kolleginnen noch weniger als jetzt.
Ja.
Aber du hast da auch mitgemacht. Du hast diverse Rollen gesprochen.
Ich habe diverse Rollen, also viel so kleine, auch immer mal wieder so durchgehende, die immer mal wieder auftauchten. Unter anderem die Lehrerin zum Beispiel.
Die Lehrerin, die ab und zu auch immer verzaubert wird. Und,
genau.
Ich weiß gar nicht, wie
sie heißt. Wie hieß sie denn noch?
Ich verwechsel es mit den Simpsons.
Ja.
Aber die hatte halt auch so einen typischen Lehrer, kaum Animationsnamen.
Genau, vielleicht fällt es uns gleich wieder ein. Dann war ich auch mal Melodica.
Die mit dem Glitzer immer?
Ja, die hatte so eine, was war die denn noch? Die hat auch gesungen auf jeden Fall.
War die auch eine Mitschülerin? Oder?
Nee, ich weiß gar nicht mehr genau, was sie da gemacht hat.
Oder so eine Kämpferin, oder was?
Ja, die hat auch gesungen auf jeden Fall.
So eine Nymphe, so eine Amazona.
Ja, so ein bisschen sowas war das, genau. Ich war aber auch ein Waffeleisen zum Beispiel. Also, auch das kann man
sein. Ja, es gibt
eine
Folge, da verwandeln sich irgendwie alle in Waffeln oder was war irgendwas mit Waffeln. Ich erinnere mich auch immer noch dumpf.
Ich war auch mal ein Muffin irgendwann. man hat die Chance, alles zu sein, ne, in diesem Beruf. Also ich habe da ganz viel so Kleinkrams auch gemacht. Ich kann mich gar nicht mehr so genau erinnern. Aber es war eine lustige Serie tatsächlich.
Ja, Animation finde ich super, weil man da noch so ein bisschen mehr, einerseits ein bisschen mehr auf die Kacke hauen kann und das ist alles nicht so sehr ernst und wenn das Buch lustig ist, dann freut man sich einfach Teil des Witzes zu sein irgendwie.
Und es wird auch oft gesungen, ne? Das finde ich auch schön,
das ist auch cool.
Gesang zu synchronisieren. Das ist
gerade bei der Harvey Street, ne?
Da bist du auch dabei, ne?
Ja, da habe ich auch mitgemacht.
Habe ich auch erst gedacht, ne, als ich da das Casting bekommen habe, weil die Figur, also ich war ja die Lotta, die ja schon sehr dick ist, mit so einer Prinz-Eisenherz-Frisur, so ein Sumo-Ringer-Mädchen. Ne? Da wundert man sich manchmal, ja, also im wirklichen Leben würde man das nicht spielen. Ne?
Ja.
Ich war auch mal in einer Serie Loaded, auch für Netflix, war ich auch so eine Wuchtbrumme, so eine
Real jetzt oder Synchronisation?
Das war eine Real, aber auch Synchron-Rolle. Aber halt so eine dicke Afroamerikanerin mit so kurzen Krauselhaaren, ne, wo man nicht denken würde, dass man da so drauf passt. Und habe ich auch erst, als ich die gesehen habe, dachte ich so, die soll ich jetzt sprechen? Irgendwie komisch, ne? Aber das hat auch funktioniert.
Ja, aber es passt dann wirklich auch, ne? Das finde ich auch immer, sowieso ist es immer sehr interessant, wenn man so sieht, die Stimme, das Gesicht hinter der Stimme. Ne?
Ja.
Aber dann kennt man ja wenigstens die Stimme schon und man hat den Bogen schon, man hat die Verbindung schon gemacht dazu.
Ja.
Ne? Und dann ist man trotzdem überrascht, ach so, der sieht auch ganz normal aus eigentlich, dieser Mensch oder diese Sprecherin. Ne?
Ja.
Ich finde es total interessant, wenn Leute, Filmfans oder so oder Serienfans, nur die Synchronstimme kennen und dann tatsächlich sagen, oh, die Originalstimme gefällt mir ja gar nicht, ich gucke lieber die Synchronisation, weil sie nur so gewohnt sind.
Ich habe Alf gerade wieder entdeckt, weil meine Kinder irgendwie, keine Ahnung, haben eine Kassette von mir rausgekramt. Jetzt hören wir immer die Hörspiele und haben dann gedacht, komm, jetzt gucken wir auch mal in die Serie wieder rein. Und das ist ja total oldschool und trashig, ne? Auch synchronisiert eigentlich ganz komisch, ne? Auch so haben die manchmal so Redewendungen, wo man denkt, da haben sie sich aber jetzt irgendwie mal ganz kurzfristig überlegt, was sagen wir da, ne? Oder haben wir?
Ja, wann war das? Ende 70er, Anfang 80er oder wann war Alf ungefähr?
Also geguckt habe ich das damals in den 90ern. So, ja, aber gut, wann das genau gedreht wurde, ich weiß es nicht. Also der Outfits und Frisuren nach müsste das schon so 80er wahrscheinlich auch gewesen sein.
Ja, ich muss wirklich
90er.
Hier bei meinem Podcast irgendwie so ein Fact-Checking einführen, dass ich nach der Episode nochmal sage, okay, da habe ich übrigens Blödsinn geredet und das habe ich richtig gemacht.
Ja, das war, glaube ich, in den USA auch gar nicht so erfolgreich. Und es waren wirklich...
Wie David Hasselhoff.
Ja, genau. Das war durch diese deutschen Synchronstimmen und gerade die Alf-Stimme, ne, Tommy Pieper war natürlich auch sehr prägnant, hatte das irgendwie so einen Witz. Und dann haben wir da mal in das Original reingehört und ich dachte, jo,
ja, das gab es aber auch früher so in dieser Zeit. Also deswegen habe ich gerade gedacht, 70er Jahre, die Bud Spencer und die Terence Hill-Filme, das Drehbuch wurde damals auf Italienisch geschrieben, dann wurde das auf Amerikanisch, also auf Englisch übersetzt, dann haben sie es auf dem Set auf Englisch auch gespielt und Bud Spencer konnte ja super schlecht Englisch damals, dann haben sie es nämlich danach dann wieder synchronisiert auf Italienisch und wir haben es hier in Deutschland auch synchronisiert und da wurden ja komplette
neue Dialoge
erschaffen.
Wahrscheinlich waren es eigentlich Liebesfilme vielleicht auch.
Ja, genau. Es war einfach
völlig missgedeutet
von den Deutschen. Eine homosexuelle Beziehung zwischen Terrence und...
genau, die sich vermöbeln zwischendurch.
Jeder hat so seinen Spleen. So, ja. Ne? Also warum nicht? Nee, aber da wurden halt so viele unnötige Witze reingemacht, die sonst so Redenswendungen, Redensarten, die jetzt dadurch nur durch diese Filme bekannt sind. Und deswegen waren diese Filme halt auch so witzig irgendwie gewesen. Was, wie du dann sagst, wenn man es aufs Original guckt, dann denkt man wahrscheinlich, da fehlt ja komplett der Flow. Außerdem waren dann so Späße drin, dass irgendwie der chinesische Weise, den sie dann irgendwie, dessen Rat sie dann haben wollen, der spricht dann Schwäbisch oder so ein Blödsinn. Ne?
Ja, weil die wahrscheinlich auch damals noch dachten, ach komm, wir machen uns jetzt hier ein Späßchen. Ne?
Genau.
Ich habe auch schon mal bei irgendwelchen Anime-Dingern haben wir dann so einen Satz Kölsch irgendwie so reingebastelt oder so. Oder ich habe auch mal, da habe ich auch gedacht, wenn das mal einer sieht, der irgendwie der Sprache mächtig ist, der denkt auch, die sind bekloppt. Das war für so einen Bollywood-Film. Und das war auch, ne, da spricht ja jeder eine andere Sprache bei so einem Bollywood-Film, ne? Das ist dann teilweise Englisch oder Hindi.
Im Original meinst du,
Im Original, genau. Indisch und keine Ahnung, was da für Sprachen alle so zusammenkamen. Und natürlich kann so ein Drehbuchübersetzer wahrscheinlich auch nicht alle Sprachen, ne? Und dann kam ich ins Studio und irgendwie war nur die Hälfte des Buchs irgendwie anwesend. Und dann war das so zwischendurch auch irgendwie, ja, sag doch einfach mal irgendwas, was so passt, so auf den Mund. Und ich meine, mir erschließt sich sowieso bei dem Bollywood-Film.
Aufs Gesichtsausdruck passt quasi.
Ja, genau. Weil, also so die Handlung erschließt sich einem ja auch nicht immer direkt sofort bei so einem Bollywood-Film. Ne? Also finde ich immer, ist nicht so komplex, die Handlung. Ne?
Irgendwann gibt es eine große Tanz- und Gesangsnummer am Ende und alle sind froh.
Genau. Singen musste ich dann auch. Und dann wollten die aber, dass es nicht auf Deutsch gesungen wird, sondern halt auf Indisch oder was auch immer das war. Und ich bin ja keine Inderin. Wie man, wie so, viele, okay, also viele nee, wissen sorry, das nicht, dann, aber ich bin tatsächlich gar nicht.
Falsche Gäste eingeladen.
Ja, sorry. ich kann aber ganz gut Curry kochen. Also, nee, aber dann habe ich halt tatsächlich so ein, ja, lieber Jalla, ja, Jalla, ja, irgendwas mir ausgedacht.
Blödsinn, ja, tatsächlich.
Ja, Blödsinn. Mhm. Und das haben wir dann so aufgenommen. Oder dann auch so Dialoge, die wir uns währenddessen ausgedacht haben. Und das wurde auch so abgenommen. Wo ich dann auch dachte, wenn sich das irgendwer anguckte.
Der kann sich ja nur.
Ist ja Quatsch, ne?
Der kann sich ja nur angegriffen fühlen.
Ja, eigentlich schon. Ich weiß auch nicht, ich habe von diesem Film auch nie wieder was gehört. Das ist, ist nicht in die Filmgeschichte eingegangen, offensichtlich. Aber ja, auch das passiert, ne? Wobei, ich glaube, mittlerweile ist die Qualität ja viel besser geworden.
Ja, absolut.
Ne? Also,
aber es gibt natürlich immer noch Low-Budget-Produktionen, ja. wo man das dann halt trotzdem auch irgendwie hat.
Ja.
Wo dann gesagt wird, ach komm, passt so. Und ich denke, wirklich? Also können wir es nicht noch einmal probieren?
Nee, war gut.
Ja, aber leider wird sowieso wenig im Synchron mit Dialekten oder Akzenten oder so gearbeitet.
Ja.
Also Dialekte kann ich ja verstehen, ist ja klar, warum sollte jetzt, wie gesagt, der Indianer plötzlich bayerisch sprechen.
Ja.
Aber Akzente finde ich dann doch schade, dass sich da nicht mehr getraut wird.
Ja.
Weil dann würde man vielleicht auch als Sprecher das ein bisschen mehr trainieren oder vorbereiten.
Ja,
also
ja,
ich
genau.
Die
Frage ist dann immer so, in welchem Film könnte man das machen? Ne? Ich meine, wenn man jetzt so einen amerikanischen Film, die haben ja auch wirklich so Bronze. Guten Tag.
Guten Tag, Mama ist handysturm hier.
Hallo Mama.
Professioneller Podcaster. Mhm.
Mama, ich bin gerade hier auf Sendung. Sorry. Mama, ich habe gesagt, du sollst dich anrufen. Mann, jetzt ruf mich nicht immer an. Wobei ich jetzt gerade tatsächlich eine Sache habe, wo ich mit so einem Akzent spreche.
Ja?
Darfst
du schon sagen was oder ist es noch zu sehr?
Weiß ich jetzt gar nicht. Keine Ahnung.
Nee, dann sag's lieber nicht.
Lieber nicht. Aber auf jeden Fall ist es so ein Latina. Mhm. So eine Latina.
Ach, cool.
Und das ist auch ganz, ganz witzig.
Ja.
Aber ansonsten ja, hat man das tatsächlich selten.
Ja, außer wenn man natürlich irgendwie die Wurzeln dann schon hat. Ne?
Ja.
Irgendwie, also der Carlos Lobo, der spricht ja zum Beispiel Javier Bardem ne, als Synchronstimme. Und ich glaube, da streut er das ab und zu mal irgendwie so rein.
Ja, das ist natürlich cool, wenn man auch so eine Figur hat.
Ja. Ja, würdest du das, du bist ja nicht, also ich bin jetzt nicht der, ich bin nicht die Synchronstimme von dem und dem für immer und ewig.
Nee, ich auch nicht.
Ich weiß nicht, ob ich überhaupt schon mal nochmal gebucht worden bin wegen, du hast den schon mal gesprochen. Also außer in derselben Serie natürlich,
ja.
Du hast den Charakter schon mal gesprochen,
ja.
Aber nicht, du hast diesen Schauspieler schon mal gesprochen. Das passiert, glaube ich, auch mehr in Berlin, wenn
ich
du dann halt
auch.
Vor Ort bist.
Ja.
Würdest du denn, strebst du das so an oder ist dir das eigentlich gleichgültig oder würdest du dich einfach nur freuen darüber?
Also ich fände das schon, also es ist natürlich schon schön, weil es ist natürlich auch eine Garantie dafür, dass man einen relativ großen Zeitraum, wenn die Karriere des entsprechenden Schauspielers gut läuft, ne, dass man natürlich auch Jobs hat. Und spannend fände ich das auch, weil natürlich auch der Schauspieler oder die Schauspielerin ja auch immer wieder
andere Rollen spielt.
Aber ich sag jetzt nicht, das muss ich jetzt unbedingt. Und ich glaube, da müsste man tatsächlich auch vielleicht nach Berlin oder sonst wo gehen.
Ich
oder
das mich,
passiert vielleicht zufällig, ne?
Ich erinnere mich an die Corinna, die hier saß, Corinna Dorenkamp, die erzählte, dass sie die Synchronstimme von Tatjana Zelensky, ich weiß nicht genau, wie der Nachname ist, die Hauptdarstellerin von Orphan Black, ne,
ja.
Wurde hier auch synchronisiert. Und die macht jetzt halt auch weiter Serien oder Filme, diese Schauspielerin, aber weil die Corinna halt in Köln wohnt oder hier in der Gegend wohnt und nicht in Berlin, spricht sie die leider halt nicht weiter. Obwohl sie fünf Staffeln die Stimme davon war. Das ist natürlich
krass,
dann schon
schade.
Ne?
Ja, müssen sich die Fans mal ein bisschen aufbäumen.
Ja, sollten sie.
Ja.
Ne, weil ich glaube, diese Schauspielerin spielt nämlich jetzt in der Verfilmung die weibliche Version von The Hulk.
Ah.
Ne? Und das wäre natürlich toll, wenn die Corinna
Altina.
Da... Ich bin die saure Corinna.
Ja, das macht natürlich auch Spaß, ne?
Ja.
Aber ich habe zum Beispiel auch mal für einen Film die Penny von Big Bang Theory. Wie heißt die?
Katie Kalu,
Koko. Wir können schon den Namen nicht aussprechen. Kein Wunder, dass ich nicht deren Stimme bin. Muss ich mich mal ein bisschen besser informieren vorher. Auf jeden Fall, ne, das war dann aber auch so ein Zufall einfach. Ne? Und dann denkt man, ja. Wenn ich natürlich Big Bang Theory synchronisiert hätte, wäre das natürlich noch irgendwie ein bisschen cooler gewesen, ne? Oder ich habe auch mal, das war aber auch Zufall, dass ich in zwei Filmen die gleiche Schauspielerin gesprochen habe. Das eine war so eine BBC-Verfilmung und dann nochmal tatsächlich auch für einen Kinofilm. Aber entweder hat die seitdem nichts mehr gedreht Oder man hat mich einfach nicht mehr gefragt, ne? Nee, die hat auch, wahrscheinlich hat die auch irgendeine andere feste Stimme normalerweise. Mhm. Aber das ist natürlich, das fände ich schon interessant, einfach auch so eine Entwicklung mit so einer Schauspielerin einfach mitzumachen, ne?
Ja, und manchmal denke ich mir auch, ich sag's jetzt mal ganz blöd, denke ich mir, Mensch, da würde ich auch gerne ein Stück vom Kuchen haben, wenn ich höre, dass der Synchronsprecher die Stimme von dem, die Stimme von dem und die Stimme von dem und die Stimme von dem ist. Und dann nachher fallen sie auf die Nase, weil beide Schauspieler im selben Film sind.
Ja.
Dann müssen sie es umbesetzen oder er muss so dilettantisch die Stimme verstellen. Ja, genau, dann gibt's Theater, das ist schade. Ja. Ich, ja, selber schuld.
Ja, also hättet aber nach fragen Köln Sie doch mal hier Borat und Hesse.
Ja, genau.
Ne, wir wären da.
Genau. Wir können die Namen der Schauspieler nicht aussprechen, aber das ist ja auch nicht schlimm.
Nee.
Stellen sich ja selten selber vor
so.
Im Film.
Ich habe auch Bahncard 50. Ich kann für 50% gar nicht reisen. Also, das ist ein großer Vorteil von mir.
Oder mit dem Fahrrad, aber dann halt kletschnass. Dann bitte ein Handtuch bereithalten.
Genau, aber wenn ich weiß, wann ich losfahren muss, ich kann ja einfach 3 Tage vorher losfahren. Das ist ja
fährst du gerne Fahrrad? Bist du, ist das?
Ja.
Also jetzt so auch Freizeit, in der Freizeit oder nur so von A nach B?
Ich habe jetzt kein Rennrad oder sowas, ne? Also ich habe wirklich ein altes, rostiges Hollandrad. Und auch noch ein Lastenrad mit Motor.
Ah ja,
dann
cool. Das ist natürlich für Kids ist das natürlich
mega. Das ist
mega.
Super, ja. Oder für so etwas größere Einkäufe. Fahre ich schon viel mit dem Fahrrad.
Mit E-Motor, sagst du?
Mhm.
Mit vorne 2 Rädern oder mit vorne 1 Rad?
Mit 2.
Ja, weil das ist kürzer, ne, ein bisschen. Und es ist auch besser zu steuern, glaube ich. Ne?
Ich finde es angenehmer. Man kann damit einfach nicht umfallen.
Ja,
es sei denn, man stellt sich ganz doof an. Ne? Man darf nicht zuschnittig die Kurven fahren und gleichzeitig über einen Bordstein pesen. Da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein. Aber ansonsten ist das eigentlich idiotensicher.
Ja, oder wenn man mal, ich habe selber keine Kinder, aber ich stelle es mir so vor, wenn ich an der, ich fahre mit meinem Kind vorne drin und dann an der Ampel ruft, Mama, Mama, kannst du mal ganz kurz? Und dann kannst du einfach kurz stehen bleiben und sagen, was ist denn los jetzt hier?
Ja, genau.
Da vorne ein Hund. Ja, toll. Danke, wir fahren jetzt weiter.
Genau. Sehr praktisch, diese Lastenräder. Ja, kann ich nur empfehlen.
So, hoffentlich kriegen wir jetzt den ersten Sponsor hier, endlich mal.
So.
Diese Podcast-Folge wird präsentiert von, wie heißt es, Babu Lastenrad.
Ja.
Elektrisierend durch den Verkehr.
Uns wurde letztens, wir haben jetzt das zweite, weil das erste wurde uns geklaut, ne?
Kind oder Lastenrad?
Also, Lastenrad. Kinder sind noch alle da. Gott sei Dank.
Auch elektrisch betrieben.
Ja. Ich hätte beinahe mal ein Kind im, bei DM verloren.
Ah, ja. Ich dachte mitgenommen.
Nee.
Ja gut, verloren ist aber auch schlimm, sorry.
Vergessen, ja. Nee, die sind relativ nah beieinander und die waren in so einem Doppelkinderwagen hintereinander und die etwas größere ist dann während meiner Bummelei durch den DM ausgestiegen offensichtlich. Ich habe es gar nicht gemerkt. Die andere schlief hinten, dann war ich schon draußen, hatte schon bezahlt, dachte, ach, wo ist sie denn? Habe ich nochmal rein, dann lief sie da schon an der Hand von so einer Verkäuferin rum und suchte mich.
Mein Opa hat damals seine Frau, also meine Oma, mal ausrufen lassen im Supermarkt. Weil die dement war oder so, sondern weil die halt kleiner war als die Regale und die haben sich einfach verloren. Ne? Der Opa ist immer vorgestapft, er wusste schon, was er holen will und die Oma hat so ein bisschen gebummelt. Und dann irgendwann, Frau Schneider, bitte an die Information. Huch!
Und dann kam die klitzekleine Oma um die Ecke.
Was bist du denn hier, Toni? Was rufst du mich denn hier aus? Ich werde doch hier kommen.
Lustig. Ja, aber ist natürlich, man muss Ideen haben, ne?
Auch ein schöner Job im Supermarkt ausrufen.
Ja.
Auch Sprecher, ne?
Ja, oder so, ich würde auch total gerne mal so eine Straßenbahn sprechen.
Ist
ne?
leider in Köln alles mittlerweile automatisch, ne? Also computeranimiert oder wie sagt man? Ja, programmiert, ne?
Ja.
Aber ich habe letztens noch, dieses Jahr oder Ende des letzten Jahres hat doch die Deutsche Bahn eine neue Stimme bekommen. Das war doch auch groß irgendwie in den Medien, weil der irgendwie 90 Stunden im Studio war und da alle kleinsten Haltestellen in ganz Deutschland einlesen musste. Ne?
Ja.
Also ist geil, aber dann bist du halt auch die Stimme von der Deutschen Bahn.
Ja.
Hast du den Stempel halt auch drauf immer, ne?
Wobei ich glaube, man merkt das dann gar nicht, ne? Ich glaube, wenn dann da irgend so ein Film kommt, dann sagt man ja auch nicht, das ist doch der die Deutsche Bahn spricht.
Ja gut, okay, das stimmt.
Ich glaube, da assoziiert man dann wieder was anderes mit.
Aber was war denn so einer der kuriosesten Jobs, die du mal eingesprochen hast oder überhaupt vielleicht auch gespielt hast? Was gibt's da irgendwas, was dir so als erstes einfällt? Besonders spannend, besonders gefährlich vielleicht auch.
Oh,
also im Synchronstudio ist ja weniger gefährlich, aber.
Ja, ja, das ist eigentlich recht ungefährlich sogar. Letztens hatten wir mal eine Fliege im Studio. Das war schon ziemlich spektakulär.
Boah, das kann auch Zeit rauben.
Ja, die wollte nicht raus. Dann haben wir immer alles runtergefahren, komplett dunkel gemacht. Und dann hörtest du wieder so und dann dachte ich, okay, jetzt ist sie rausgeflogen, alles wieder eingestöpselt. Dann haben wir losgelegt und dann war die wieder.
Hast du schon mal Schluck aufbekommen während Synchronisieren?
Nee.
Oh, das ist mir letztens passiert. Das ist ja vielleicht blöd.
Das hatte ich noch nicht.
Dann hast du halt verkackt für mindestens 10 Minuten. Du kriegst das ja. Du kannst. Ich habe alles versucht. Auf den Kopf trinken, Luft anhalten, hyperventilieren, mich erschrecken lassen. Und irgendwann geht es dann halt weg, wenn du nicht mehr dran denkst. Ne? Aber du fängst so. Müssen wir leider noch 10. Mal machen, bis ich.
Mein Magen knurrt sehr oft beim Sprechen. Mm, ich weiß nicht, woran das liegt. Ich kriege da immer Hunger. Ich habe auch immer.
Machst du viel Kochshows, oder?
Nee, ich weiß nicht, ob das so die Eingeweide so durchgeknetet werden beim Sprechen. Deswegen, ich habe auch immer sehr viel zu essen dann dabei, wenn ich spreche.
Ja, das finde ich mal schade, ne? Alle anderen können ja essen währenddessen, ne? Der Regisseur, machst du nochmal bitte? Und du denkst, boah, ich habe auch mal Hunger.
Gemein,
also,
ne?
Wenn du lange im Studio bist, ne? Ja. Sonst kannst du ja davor oder danach kurz.
Ja. Oder möchtest du dich an so einen Tropf hängen? mit Astronautennahrung.
Schiebst du so einen Ständer mit Tropf mit dir rein ins Studio?
Ich habe jetzt 5 Stunden, habe ich jetzt hier Anime vor mir mit Geschrei, dann brauche ich meinen Tropf.
Aber schafft auch neue Arbeitsplätze dann, so Synchron-Arzthelferin, ne? Die dann halt vorne immer erst den Tropf einsteckt.
Die haben so die Erbsensuppe irgendwie durch die Vene.
Dann hast du so einen Zugang, den Splendid-Zugang.
Toll. Großartig.
Geil.
Wir haben echt viele Geschäftsideen jetzt.
Ja, also wirklich.
Ne?
Das ist
sehr kreativ.
Der visionären Podcast hier eigentlich.
Toll.
Mensch.
Nee, aber jetzt so eine total verrückte Rolle. Ich weiß, weiß ich nicht, man hat schon vieles.
Ja, oder nicht nur Rolle, sondern überhaupt Gesang. Also, um da nochmal drauf zurückzukommen, wie die Deutsche Bahn zum Beispiel. Ich musste mal was ansprechen für O2. Da sollte ich für Leute, die einen neuen Vertrag abschließen bei O2, die bekamen dann ein Video zugeschickt per E-Mail, wo drin stand, wo dann eine Stimme sagt, hey, liebe Kirstin, vielen Dank, dass du den Vertrag Blue M5 abgeschlossen hast und viel Spaß mit deinem neuen iPhone. Und dafür sollte ich alle Wörter einsprechen.
Ja.
Also ich musste erstmal alle Verträge durchsprechen, dann musste ich alle Telefone, die es zu der Zeit gab, und dann musste ich halt 1200 Namen. Hi Kirstin, hi Kristin, hi Katja, hi Karin, hi Katharina. Das, also...
Man kann immer gut gelaunt sein dabei. Ne?
Ja, genau. Ja. Dass nicht einer denkt, warum ist der jetzt bei Alex so schlecht gelaunt und bei Alexander wieder gut.
Genau, hat das was zu bedeuten? Stimmt, da fällt mir ein, ich habe auch mal so eine Telefonschleife mal gesprochen. Da musste ich alle Zahlen bis 500, glaube ich, musste ich sprechen. Und da war ich auch sehr einsam dann irgendwann im Studio, weil alle irgendwann keinen Bock mehr hatten.
Aber zum Glück musstest du es nicht auch noch schneiden. Ich habe es mal als Station Voice gemacht für einen Musiksender. Und wenn dann die Charts kamen, die Top 100, da musste ich halt immer 1, 3, Ed Sheeran, 5. Also absolut. Nachher kommst du dann spätestens bei 37, hast keinen Bock mehr.
Nee, vor allen Dingen weiß man auch immer, kann man auch nicht mehr zählen irgendwann, ne? Ja. Da denkt man so, man ist so der letzte Depp, der jetzt nicht irgendwie von 1 bis 50 zählen kann. Oder bis 500 oder 5000.
Die meisten Aufträge, die du machst beim Sprechen, sind aber dann wirklich in externen Studios, ne? Du hast keine eigene Aufnahmemöglichkeit oder?
Nee, also ich habe ein Mikro zu Hause und ich kann irgendwie, aber das ist wirklich mehr so ein bisschen Hobby-mäßig oder jetzt während Corona mal so kleine Schnipsel für irgendwie was, ne? Aber synchron geht eh nicht, weil ich da überhaupt nicht, ne, da muss ja auch die Bilder dann dazu haben und irgendwelche, ich kenne mich da auch überhaupt nicht mit aus. Also ich kann meine Stimme aufnehmen oder wenn jemand mal, ne, sagt hier, wir wollen da irgendwie so ein kleines Casting machen, kannst du mal eben was einsingen oder kurz mal Probe sprechen oder so, dann kann ich das machen. Aber ich denke auch immer, dass Leute das gelernt haben und das dann auch besser können.
Ja, das finde ich auch immer sehr wichtig und sehr schön, wenn ich als Kameramann gefragt worden bin, hey, du drehst doch hier unseren Messefilm, kannst du nicht auch ein paar Fotos machen? Sag ich, ich könnte auch ein paar Fotos machen, aber ich bin kein Fotograf. Buch doch bitte dann einen Fotografen.
Nimm doch anderen den Job weg.
Ja,
ne?
Ja, das finde ich irgendwie schade.
Ja, nee, und ich gehe auch tatsächlich gerne in Studios, so, weil zum einen, weil man Leute trifft, Kollegen trifft und sich auch ein bisschen austauschen kann und man hat so auch die Interaktion halt mit einem Regisseur oder mit einem Cutter, gerade beim Synchron ist es ja auch total wichtig, ne, dass man Feedback bekommt. Und zu Hause im Wohnzimmer stehst du am besten noch im Schlafanzug irgendwie da und das hat nicht so eine Arbeitsatmosphäre.
Und ich habe manchmal das Problem, dass ich, wenn ich bei mir hier was aufnehme, dass ich dann zu perfektionistisch bin in vielen Sachen und denke, da habe ich auch schon öfter mit Kollegen drüber gesprochen, die auch ein eigenes Studio haben. Du bist dann einfach befreiter oder du wirst erlöst von dem Team, wenn du es irgendwo anders machst. Sie sagen, nee, Michael, das war okay, das nehmen wir so. Und ich würde denken, nee, lass mich nochmal bitte.
Ja.
Ah, hörst du nicht die eine, das SCH, das war wieder zu kölsch, können wir noch uns machen?
Ja. So, man verschlimmbessert dann so die Sachen,
genau.
Ne? Bis es dann irgendwann, ja.
Dann ist es zu drüber, zu sehr drüber.
Ja, das stimmt.
Nochmal zum Thema Musik. Hast du denn auch selber eine eigene Band jemals gehabt oder eigene Songs geschrieben tatsächlich?
Nee, also für mich so ein bisschen geschrieben schon, aber nichts, was ich irgendwie der Öffentlichkeit irgendwie darbieten wollte. Fühlte ich mich nicht reif genug für.
Spielst du ein Instrument oder bist du dann wirklich aufs Singen komplett?
Also ich habe früher wie fast jedes Kind Blockflöte gelernt und... und Keyboard-Unterricht hatte ich auch tatsächlich 6 Jahre. Aber ich war dann da auch so ein bisschen zu faul zu üben.
Ja, wenn es, das ist ja meistens der Fall, wenn das.
Genau.
Das war wahrscheinlich nicht deine eigene Idee, sondern ein bisschen von den Eltern auch vielleicht gepusht.
Ja,
oder?
Nee, eigentlich, ich wollte es schon gerne. Ich wollte eigentlich immer Gitarre lernen, weil ich so in der Grundschule, meine Grundschullehrerin, die hat halt ihre Gitarre gehabt und hat dann so ein bisschen geschrammelt und dann dazu gesungen und wir haben dazu gesungen, so ein bisschen so lagerfeuermäßig. Und das dachte ich, das ist ja total cool. Das will ich auch. Und dann haben meine Eltern gesagt, gut, dann gehen wir mal zu so einer Vorführung von der Musikschule und dann gucken wir uns das mal an. Und dann habe ich wirklich gesehen,
wie der toll, deine Eltern, wie konnte ich denn jemals gerade vorwerfen, dass sie dich gezwungen hätten? Deine
Nein.
Eltern sind die Besten.
Ja, die sind die Besten.
Das
ja.
möchtest du
hallo
machen?
Mama,
ja, komm,
hallo
ich
Papa.
Ich dahin. Mega.
Ja, und dann sind wir dahin und dann habe ich halt gesehen, wie die kleinen Kinder mit ihren kleinen Mini-Händen da so die Saiten gezupft haben und sich wirklich total einen abgebrochen haben, um irgendwie alle meine Entchen spielen zu können. Und dann dachte ich, boah, das dauert ja Jahre. Also ich mag das schon irgendwie, mir Sachen auch anzueignen und von der Pike auf zu lernen, aber wenn es zu lange dauert, ist das ihr, genau. Das muss dann schon auch ein bisschen schneller gehen und das war nicht so meins. Und dann habe ich gesehen, wie die Kinder Keyboard spielten und da kann man dann ja auch direkt Rhythmus einstellen.
Mit einer Taste machst du.
Mit einer Taste, genau, genau. Und dann dachte ich, das ist das ideale Instrument für mich, da kann ich so Alleinunterhalterin mit werden. Und es war auch gut, um einfach Noten richtig zu lernen und so ein Gefühl für Musik zu bekommen.
Harmonielehre so ein bisschen, ne?
Genau. Und dann ging es da auch, das war so eine kleine Musikschule und die haben dann auch immer so Aufführungen gemacht und dann haben wir so Sachen gespielt wie Rivers of Babylon und Venus und so und dann habe ich immer dazu gesungen und hat meine Keyboardlehrerin gesagt, ja dann sing du doch dazu, weil ich da irgendwie mehr Übungszeit drauf verwendet habe als fürs eigentliche Keyboardspiel und dann habe ich das auch gemacht bei den Aufführungen und hat die gesagt, du, ich bin übrigens auch Gesangslehrerin, nur mal so zur Info. Und dann habe ich angefangen, bei der Gesangsunterricht zu nehmen und habe dann mit dem Keyboard-Spielen aufgehört. Und ja.
Schön. Ja, nur so funktioniert es, ne? Dass man irgendwie plötzlich, übrigens mache ich auch das, ach ja, sollen wir nicht mal das zusammen machen?
Ja.
Und plötzlich hast du mit dem das zusammen erarbeitet und das Projekt
genau.
auf die Beine gestellt.
Ja. Ja, das ist so das Schöne, finde ich, in dem Job, ne? Dass man immer wieder weiterkommt und immer wieder so neue Sachen auch entdeckt. Ne? Es ist was anderes, als wenn man wirklich so in einer Fabrik arbeitet oder irgendwo in einem Büro, wo man zwar auch immer wieder neue Themen hat, aber doch eigentlich so sein Leben lang relativ das Gleiche
macht. Ja, in so einem Büro oder in so einem Konzern ist es ja dann meistens so ein bisschen irgendwie wirtschaftlich getrieben, mhm. welche Ideen vorangetrieben werden wollen. Und wenn ich mich hier mit Kolleginnen und Kollegen unterhalte, die sind alle irgendwie vom Herzen her Künstler mhm. und haben so den Drang, irgendwas zu erschaffen,
ja.
irgendwas Neues zu machen oder irgendwas an irgendwas zu erarbeiten.
Ja.
Und das ist ja eine ganz andere Motivation. Da
ja.
kommen ganz andere schöne Sachen immer.
Genau.
Das finde ich toll.
Ja, bei mir hat sich jetzt auch ein Buchprojekt irgendwie so rauskristallisiert und zwischendurch mache ich dann auch mal so kleine so Stimmencoachings oder mache für Shows, dass ich dann so die Harmonien irgendwie so raushöre und dann für den Background-Gesang dann irgendwie so die Harmonien zusammenstelle und so. Ich finde das total schön, da mhm. auch so rumzutüfteln und wie gesagt, sich auch mit der Stimme einfach zu befassen. Das ist so ein breites Feld und finde das total toll, was man da immer noch wieder Neues dazulernen und entdecken ja. kann. Ich habe auch so während der Ausbildung immer geguckt, dass ich mir Nebenjobs suche, die irgendwie was wenigstens im Entferntesten mit Singen, Spielen, Sprechen irgendwie zu tun haben.
Ja.
Abgesehen davon, dass ich auch überhaupt nicht kellnern könnte, weil ich da total trottelig bin. Ich bin froh, wie ich hier so eine Tasse
ja,
jetzt hier halten kann.
Ich hab schon die ganze Zeit halt mich am Stuhl fest.
Ja, ja.
Lass ja nicht die Tasse fallen.
Nicht, dass sie aufs Kabeln jetzt kleckert. Nee. Nein, nein, da bin ich jetzt safe. Die ist auch schon halb leer, die Tasse.
Ich habe damals mein Schulpraktikum mit 15, das erste, was man machen durfte, mhm. da habe ich auch so gedacht, habe ich gedacht, ja, da mache ich jetzt aber auch was ich irgendwie später vielleicht mal interessant finde.
Ja.
Und habe das im Milowitsch-Theater gemacht
ja,
damals.
Guck.
Mein Praktikum hinter den Kulissen und dann durfte ich dann auf die Bühne und die Bühne herrichten und die Requisiten und im Hintergrund auch Geräusche machen.
Ja.
Da war irgendwie der Joke, der Peter Milowitsch rannte von der Bühne und dann knallte irgendwie, ging irgendwas kaputt hinten. Dann musste ich den Eimer mit Scherben in die Tonne
cool.
kippen. Irgendwie. Das hat mega Spaß gemacht. Aber dann habe ich während der Schauspielschule auch Autos gewaschen in der Autovermietung, weil ich dachte, kommen die 6,50 Euro pro Stunde.
Das sind auch alles Skills, die man ja gebrauchen kann. Ne? Es ist ja tatsächlich auch so, als Schauspieler oder Sprecher kann man ja alles aufsaugen, weil man es für irgendwas ist es irgendwann mal gut, ne?
Ja, ich habe viel WDR4 gehört beim Autowaschen. Hm. Das hat mir dann dabei geholfen. Viel
WDR4.
Nee, aber du kriegst ja auch einfach ein bisschen, du kriegst einfach ein Gefühl fürs Geld, ne? Das ist natürlich auch schön, wenn du weißt, ich habe auch mal Autos gewaschen oder ich habe auch mal gekellnert oder so.
Ja.
Und jetzt spreche ich halt einen Werbespot, bin dafür 20 Minuten im Studio, kriege dafür 800 Euro. Dann weißt du irgendwie, was das auch wert ist und denkst, das nimmst es nicht als selbstverständlich wahr.
Du kriegst 800 Euro. Nee, aber ich hab zum Beispiel viel so als Messe-Hostess auch gearbeitet.
Ach, cool.
Und manchmal waren das echt coole Sachen, weil man dann auch ganz viele irgendwelche Sachen mit nach Hause nehmen konnte, die dann übrig geblieben waren, ne? Ich habe mal für Campari zum Beispiel, da hatte ich irgendwie flaschenweise, durfte ich dann am Ende irgendwie Campari und Gläser und alles irgendwie mitnehmen, was noch so übrig geblieben war, ne? Aber ich habe auch mal zum Beispiel für eine Glasmesse, ich glaube, es war einer so der bescheuertsten Jobs, die ich gemacht habe.
Ah, da finden wir ja dann doch noch die Antwort auf die Frage.
So,
runden wir das ab.
Das war schon, wir hatten so Kostüme, die total eng waren irgendwie. Man muss ja dann auch immer so ein bisschen sexy irgendwie sein. Ne?
Für das Produkt, klar.
Klar, für Glas. Das war eine Glasmesse. Und dann sollten wir hatten schon so hochhackige Stiefel auch an, die sehr unbequem waren, weil die auch qualitativ nicht so gut waren. Und dann sollten wir auf den Schultern Flatscreens tragen.
Genau.
Da hatten wir so Gestelle auf den Schultern und dann ging da so eine Eisenstange hoch und da drauf war der Flatscreen. Hat irgendwie echt 10 Kilo gewogen oder so, keine Ahnung, oder noch mehr wahrscheinlich.
Gibt's da Fotos? Können wir das bitte bei Instagram zu dieser Episode noch
anhängen? Ich such das mal raus. Das und dann mussten wir damit rumlaufen und eigentlich, wir waren zu dritt, drei Mädels und wir sollten uns immer alle 2 Stunden, sollten wir uns austauschen.
Nimm du mal den Monitor quasi.
Genau. Und dann mussten wir damit rumlaufen und auf dem Monitor lief quasi wie so ein Spot halt für die Firma.
Ah, ne? Und du bist durch die Messe gelaufen,
genau.
Warst nicht fest am Stand. Okay.
Genau. Boah. Und dann haben wir am Ende keine 5 Minuten mehr durchgehalten, weil uns alles wehtat, wir auf diesen Schuhen nicht mehr laufen konnten und uns wirklich alles wehtat, weil wir die ganze Zeit diesen Fernseher auf uns transportiert haben, ne? Und so nach dem ersten Tag waren wir schon so ein bisschen, dürfen wir uns denn zwischendurch auch mal hinsetzen? Nein, hinsetzen durfte man sich nicht. War irgendwie eine belgische Firma.
Ich habe ein Edding und ein großes Blatt dabei, wäre es okay? Nein.
Nein. Genau. Und dann war so am zweiten Tag hatten sich wohl auch viele Messebesucher dann beschwert, das wäre ja unmenschlich und man könnte das den Mädels doch nicht zumuten und so.
Oh.
Da kamen die Menschenrechtler direkt um die Ecke. Und dann...
Toll.
Dann wurden nämlich 2 nach Hause geschickt und ich war die noch übrig blieb mit ihrem Fernseher auf dem Rücken. Aber ich habe dann rausgehandelt, dass ich mich auch hinsetzen darf und ich musste dann dieses Ding irgendwie am Ende nicht mehr tragen. Wie es genau ausgegangen ist, weiß ich nicht mehr.
Aber es war wenigstens schon ein Flatscreen, ne? Nicht so eine große Röhre.
Nee, genau. Es war ein Flatscreen. Nicht mehr so wie zu Hause. Wir hatten zu Hause noch so einen Fernseher aus Holz.
Wer kommt auf die Idee? Das wäre wie auf einer Musikmesse zu sagen, so du trägst jetzt den Flügel. Du schiebst den Flügel jetzt immer quer durch die Musikmesse.
Genau.
Um Werbung zu machen für unseren Stand.
Genau, auf dem Kopf balancierst du den. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben, ne? Ich meine, wenn das jetzt auch noch so muskelbepackte Typen gewesen wären, ne?
Jetzt hör mal, Kirstin, schön. Ich habe dich schon so lange jetzt hier gefesselt auf die Couch. Wir müssen leider sagen, komm doch noch mal wieder.
Gerne.
Und wir quatschen gerne noch über, sind wir ja gerade im Flow.
Unser Blind Date müssen wir noch mal wiederholen.
Ja, genau, richtig.
Kann ich dich ja auch mal Dinge fragen zum Beispiel?
Ja, wenn du möchtest. Ne? Also das durftest du sowieso jederzeit.
Ja.
Aber die Chance hast du jetzt vertan.
Scheiße.
Jetzt ist es vorbei.
Jetzt habe ich Scheiße gesagt. Oh Gott.
Das ist okay. Mensch, eben noch die Eltern gegrüßt und jetzt Scheiße gesagt. Vielen Dank, dass du hier warst.
Danke für die Einladung.
So schöne Sachen erzählt hast. Auf bald.
Bis bald.
Tschüss.
Tschüss.